Der Liedermacher und Kabarettist Reinhard Grebe ist mit seinen Hymnen auf verschiedene Bundesländer bekannt geworden. Allen voran das Brandenburg-Lied. Während der Corona-Krise hat er sich genau dahin, aufs Land in Brandenburg, zurückgezogen. Denn Grebe leidet an der Lungenkrankheit COPD und ist somit besonders von Corona gefährdet. Wie es dem Bühnenkünstler geht und wie er zu dem wurde, der er heute ist, erzählt er mir im Skype-Gespräch.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Avoid discretionary travel and avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts.
Wo immer möglich, bleiben Sie zu Hause.
Hi, ich bin Melanie Stein und ich bin allein zu Hause. Damit mir und euch in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf fällt, spreche ich mit spannenden Gästen. Gemeinsam suchen wir nach der Chance in der Krise.
Hallo Reinhard, wie schön, dass das geklappt hat.
Ja, hallo, hörst du mich gut, ja.
Ich kann dich sehr, sehr gut hören und das, obwohl du dich gerade auf dem Land tatsächlich in Brandenburg befindest.
Im Funkloch, ja. Das ist etwas schwierig hier.
Und deswegen kannst du auch gerade nicht bei dir zu Hause sitzen, also wir sehen uns über Skype, sondern du musstest irgendwo hingehen, wo du Internetverbindung hast.
Das ist beim Nachbarn hier, ja.
Wie kommt das, dass du bei dir zu Hause, oder ist das dann dein Gasthaus oder was ist das, wo du dich gerade befindest?
Der sogenannte Zweitwohnsitz. Da habe ich kein Internet, weil ich das cool finde, das nicht zu haben. Und das war bis jetzt auch immer gut. Wenn man mal hier ist, ist man wirklich analog unterwegs und kann an einer bestimmten Stelle auf der Wiese telefonieren, also ein bisschen. Aber für Internet reicht's nicht. Ne? Und jetzt ist natürlich blöd, weil ich jetzt dauernd hier bin. Ist natürlich jetzt, muss ich zu Nachbarn gehen oder also den einen, das ist aber mal so. Und jetzt bin ich hier und hier ist sicher.
Ich frage mich, wie das so ist, wenn man in einem Ort ist wie du. Also ich bin gerade in Hamburg und selbst hier ist es mir gestern passiert, ich gehe in den Supermarkt, kein Klopapier mehr. Wie organisiert ihr euch da?
Das Problem ist, wir sind hier in so einem Grenzgebiet zu Mecklenburg.
Oh, ganz schwierig.
Und da gab es unschöne Szenen. Also in den letzten Tagen, dass da sozusagen Leute, es gab Nagelgurtsperren auf der Straße von der Polizei und das ist ja eigentlich ganz nah dabei, es sind ja Landstraßen und Leute wurden zurückgeschickt, weil sie aus Berlin sind, also von ihren Zweitwohnsitzen, verdammt. Ne? Aber in Brandenburg ist das nicht so. So, das heißt, ich darf hier wohnen, auch offiziell.
Ja.
Kann auch das Interview hier machen, ohne gleich ausgewiesen zu werden. Also das ist okay.
Hast du das wirklich miterlebt? Sind das Freunde oder Bekannte von dir gewesen, die dann irgendwie nicht nach Mecklenburg konnten?
Ja, genau. Also es sind Bekannte oder es sind Gespräche hier im Ort. Wir sagten, es sind Leute hier sogar, die hier wohnen. Die durften nicht 1000 Meter weiterfahren und dann einkaufen gehen. Ne? So, das ist also in Mecklenburg das Problem. Hier werden die Leute zurückgeschickt. Ne?
Ja. Ich darf das an dieser Stelle gleich sagen, ich bin in Brandenburg geboren und in Mecklenburg aufgewachsen. Da darf ich mich ganz legal auch ein bisschen lustig machen. Aber das fand ich total spannend, dass du sagst, du bist jetzt auf dem Land in Brandenburg. Jeder kennt dein Brandenburg-Lied. Du hättest ja auch überall sonst hingehen können für deinen Zweitwohnsitz. Wolltest du dem Land was zurückgeben oder warum diese Entscheidung?
Das war eine Sehnsucht nach so einem Ort, wo man länger ist oder den man hat einfach so. Und dann wollte man mit der ganzen Band irgendein Haus suchen und dann hat dann jeder so seins gesucht und jetzt hat jeder so sein Häuschen und man besucht sich manchmal und das ist ganz schön, ja.
Aber trotzdem, was halt Brandenburg?
Ja, das musste sein, das war ganz klar. Erst war es nur dieses Lied gewesen, man war Berliner und ist dann da mal rausgefahren, vielleicht übers Wochenende und dann gab es halt diese Situation, wo wir mit der Band gespielt haben in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg und kein Catering gab. Es gab nichts zu essen und dann hat unser Gitarrist, der ein Gourmet ist, hat sich den Fuß gebrochen, weil er gegen die Tür getreten ist vor lauter Wut. Und wir kamen dann in die Charité nachts und dann sind wir an demselben Ort ein paar Monate später nochmal aufgetreten und wir hatten wieder nichts und wir hatten so einen Fresskorb mit. Also und dann hatten wir eben, da kam das Lied dann raus irgendwann. Ja, nimm dir Essen mit und so. Und jetzt wohne ich hier.
Gut, und dann dachtet ihr, ja, das muss jetzt so sein, auch durch die Nähe zu Berlin, da ist wahrscheinlich dein Erstwohnsitz dann, ne, in Berlin. Dann bietet sich
immer noch, ja.
Du bist ja ein totaler Bühnenmensch auf so vielen Ebenen, Theater, Musik und so weiter. Wie ist denn für dich aktuell die Situation?
Na, die Auftritte sind gestrichen, ne, wie bei allen. Es gab alle Absagen, also die ganzen Konzerte wurden abgesagt. Erst wurden die Konzerte über 1000 Leute abgesagt, die richtig großen Buden, und dann, es wurde immer weniger, ne? Also dann wurden innerhalb von Tagen dann die Konzerte über bis 500 abgesagt. Und dann habe ich noch so ein Puppenstück laufen in einem Puppentheater Halle. Das hat 150 Zuschauer. Da haben wir einen Tag noch gespielt und am nächsten Tag wurde abgesagt. Also dann ging gar nichts mehr. Seitdem bin ich hier in der Uckermark.
Ja. Und wie ist das für dich? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade jemand, der es einfach gewohnt ist, die ganze Zeit auf der Bühne zu stehen, der jetzt auch wirklich eine Tour geplant hatte mit dem Soloprogramm, dass einem dann ganz schön die Decke auf den Kopf fällt, oder?
Ehrlich gesagt war ich erstmal ganz froh. Also der Zustand dauert immer noch an. Ich sage, ich brauche Urlaub auch mal. Ist es gar nicht so schlimm. Und solange ich hier sein darf, hier ist wunderschön, hier ist Land, wir können raus. So, das ist alles cool. Es ist erstmal gut. Also ist natürlich so, man ist wie so ein Pitbull, der so nach nichts schnappt, fühle ich mich manchmal so. Man hat so ein, man ist ja dauernd am Machen und am Spielen und am Auftreten und am Rumfahren und am Ausdenken, und das ist jetzt gerade erstmal so auf Eis. Mir geht's ganz gut damit noch. Also, ja.
Okay, also es ist jetzt erstmal noch diese Phase, ach wie schön, nicht so viel Stress. Das habe ich tatsächlich, also es gab einige Freunde von mir, die gesagt haben, du Melli, ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass wir gerade Corona haben. Ich hatte so viel Stress und jetzt kann ich ein bisschen entschleunigen. Aber auf der anderen Seite sagen natürlich Virologen, wir sind gerade erst am Anfang der Krise. Das wird sich noch lange, lange ziehen. Welche Überlegungen kommen dann mit dir mit? Also es betrifft ja halt wirklich sehr, sehr viele Kulturschaffende, Musiker und so weiter.
Also ich sehe noch nicht den Tag, wo die Theater wieder aufmachen und sagen, hier sind wir wieder. Deshalb, wir leben hier von Tag zu Tag immer noch. Also jetzt die Sachen mit den Ausgangssperren, jetzt die Fragen mit dem, die Leute müssen zurück aus ihren Wohnungen her. Das war ja auch noch eine Panikattacke, dass man sagt, wir werden hier ausgewiesen aus Brandenburg und müssen zurück. Und jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt seit 2 Tagen. Das ist aber alles noch von Tag zu Tag. Die Absagen kommen, dann kommen die Leute, die gerade irgendwie nicht wissen, die keine Kohle haben, die rufen an, wie sieht's aus mit den neuen Projekten, wann findet das statt? Und ich habe im Moment keine Geldprobleme, da geht's mir auch gut. Also ich kann ein paar Monate aushalten hier. Insofern, ich freue mich erstmal auf das Landleben hier und auf die gute Luft, ne?
Du sagst, bei dir sieht es gut aus mit dem finanziellen Puffer, aber erlebst du das denn bei befreundeten Künstlern oder Musikern, dass die jetzt echt sagen, ja scheiße, 1 Monat, 2 Monate gehen, aber dann weiß ich auch nicht mehr?
Ja, auch nur 1 Monat ist schon schwierig bei manchen. Also die haben, ich krieg auch Anrufe, wo man sagt, ich weiß jetzt nicht, die Mehrwertsteuerrückzahlung oder die Umsatzsteuer, ich bin pleite. Also das geht bei vielen ja ganz schnell. Also die leben gerade auf Knopf, auf Knutsch. Das ist also eng gestrickt. So. Und viele können, also wenn das eine Projekt jetzt flöten geht, wissen sie nicht mehr, wie es weitergeht. Und das wird man, also in 4 Wochen sieht die Welt schon wieder anders aus. Bei vielen, ne? Oder dann gibt es massive Probleme.
Ist es denn auch so, also ich weiß, du hast jetzt auch was für die Anstalt gemacht. Sucht man denn in so einer Phase auch nach neuen Formen, nach neuen Möglichkeiten, um Kunst zu schaffen?
Mein Luxusproblem ist, wird das Theaterstück abgesagt oder setze ich ein Gewächshaus in Gang? Hole ich mir Tomaten und mache ein bisschen Landarbeit? Ist das Landleben jetzt eine Option für das nächste halbe Jahr? Das ist gerade das Problem oder die Frage.
Okay, das heißt, tatsächlich Gewächshaus ist für dich jetzt auch erstmal eine Option.
Ja, weil das dauert ja. Das ist ja tägliche Tomatenarbeit. Da muss man ja, gießen und jeden Tag hier sein. Ich beschneide jetzt schon die Obstbäume. Ja. Das mache ich jetzt auch alles. Also das ist gerade so meine Tätigkeit. Mach Spaziergänge. Ich bin eigentlich viel gesünder als vorher. Seit einer Woche ist ich fühle mich gut.
Also auf dich wirkt sich das im Moment positiv aus. Es gibt eine Rubrik, die wir haben. 5 Dinge, die ich gerne zu Hause mache. Was ist denn das bei dir?
Kaffee trinken, Sex, Bücher lesen, Wein trinken, Bier trinken, Schnaps trinken.
Sämtliche Getränke trinken. Und jetzt kommt halt noch die Gartenarbeit dazu.
Ja, das mache ich ja nicht zu Hause, das mache ich ja außer Haus.
Das stimmt.
Vorm Haus.
Das stimmt. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man auf dem Land ist, so wie du. Du kannst halt wirklich rausgehen, anders als wenn man jetzt in der Stadt sitzen würde, ne?
Das ist richtig geil. Ich habe hier jetzt gehamstert auch. Ich habe Saatkartoffeln gehamstert und Steckzwiebeln. Also ich habe auch noch ein Beet. Das ist jetzt so die Freizeitbeschäftigung. Ne?
Okay. Und bist du auch einer derjenigen, die Klopapier hamstern?
Nee, ich hatte ja noch eine Rolle zu Hause und
die muss reichen für einen Monat oder was?
Die muss reichen. Ich kenne ja auch noch die schweren Zeiten, wo wir Zeitungspapier genommen haben oder so. Also hier ist eher das Problem, Toast ist aus in Brandenburg. Toast.
Ne? Dann kann man so einen Tauschhandel machen. Toast gegen Klopapier oder so.
Genau, genau.
Du hast ein Diplom in Puppenspiel und du kommst aber aus einer sehr gesitteten Familie. Wann kam für dich so die Entscheidung, okay, ich will irgendwie was ganz anderes machen, als vielleicht meine Eltern gemacht haben?
Also meine Eltern sind eher so Lehrer, ne? So Beamte.
Ja.
Ja, und ich nicht. Also ich wollte das, habe das tatsächlich abgelehnt oder mir kam es komisch vor, diese gesicherte Existenz, die kam aber noch aus dem Krieg. Das heißt, die haben da so andere Voraussetzungen, dass sie jetzt sparsam sind auf der einen Seite, aber auch auf die Sicherheit wollen. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Und ich wollte eher frei und ungebunden daherleben und das eben nicht mag. Genau. Und das mit dem Puppenspiel, das war eher Zufall, wie vieles im Leben. Ich glaube, 1993 in Ost-Berlin damals noch. Oder ja eigentlich immer noch. Also das gibt's auch nur da. Also es ist ein Studiengang, den gibt's nur einmal, glaube ich, wirklich amtlich in Deutschland. Und ein Freund von mir hat bei mir übernachtet und hat mir, der wollte Regie studieren und hat es auch gemacht an dieser berühmten Ernst-Busch-Schule da. Und da gibt's so eine kleine Abteilung, die heißt Puppenspiel. Und das fand ich genau richtig für mich.
Wie kam eigentlich die Faszination mit Ostdeutschland zustande?
Das war eigentlich recht einfach. Ich war jung, 20 oder so, da ging die Mauer auf. Und ich wollte einfach wissen, was dahinter ist. Und hab dann, weil ich wollte einfach Osten, Osten, Osten. War einfach nur das Wort und ich bin dahin und auch noch weiter im Osten und hab Russisch studiert ein bisschen und hab Bulgarisch gelernt. Ich wohnte mit einem Bulgaren zusammen. Und das war alles Osten. Wir haben uns dann getroffen im Ost-Berlin und ich will da auch nicht mehr weg sein. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Also ich bin jetzt ja schon länger hier im Osten als im Westen. Und das ist jetzt mein Leben.
Ich finde das tatsächlich faszinierend, weil tatsächlich natürlich auch gerade, wenn es so um die Unterhaltungsbranche, Comedybranche geht, die ist ja eher in Köln, also da, wo du herkommst.
Ja, ja, die Comedybranche ist extrem westorientiert, genauso wie die Presse, ja. Die Printmedien da noch. So Spiegel, die sind ja alle in Hamburg da, ne? Die Spiegelstern. Und ja, da gibt's dann immer so drei Ostjournalisten in der Redaktion, die müssen dann immer die Ostthemen beackern. Nazis und so, und der Rest macht dann immer Westthemen. Und das ist aber auch in der Comedy-Branche genauso. Also heute Show, Böhmermann ist alles West, das ist der Westblick. Ne? Da kommt dann immer der Olaf Schubert noch rein als Ostler und das war's dann.
Also sagst du, dass es auch in der Comedy-Branche neben einem Olaf Schubert mehr Ostperspektiven geben müsste?
Weiß nicht, ob das müsste, es ist so. Dann gibt's den Uwe Steimle, der eher auf dem, ich will nicht sagen, auf dem populistischen Weg ist oder so. Also es gibt wenig ostdeutsche Stimmen. Oder die sind eher im Osten zu Hause. Es gibt wenige, die sozusagen gesamt ausstrahlen. Das ist der Olaf. Ich mache das auch ein bisschen. Also dass diese nach 30 Jahren danach sind diese Stimmen, die beides kennen, selten eigentlich, immer noch, finde ich.
Du hattest einen Schlaganfall und gehörst deswegen auch zur Risikogruppe. Macht man sich dann besondere Gedanken?
Ja. Also ich hatte nicht nur das, ich habe auch so eine Lungenkrankheit, COPD nennt sich das, also wo man sich so, ich habe mir meine Lunge weggeraucht. Das sind alles so schöne Sachen. Also es ist Risikogruppe, ich habe Immunsuppression, also ich habe so eine Autoimmunkrankheit. Und das ist genau das, was man nicht haben sollte bei dem Teil hier. Ja. Aber mein Arzt von der Charité hat gesagt, sie sterben nicht, hat er mir einfach mal so gesagt, als ich gefragt habe, was ich zu erwarten habe. Deshalb lebe ich jetzt, ich höre den immer und habe den im Ohr, das sagt, ich werde nicht sterben. Keine Ahnung, aber das, sie sind noch jung, was er damit meinte, aber damit lebe ich jetzt hier in Brandenburg und die Luft ist frisch und der Nachbar ist weit weg. Also das so lebe ich gerade. Ne? So.
Ja.
Aber es ist natürlich, das Problem betrifft natürlich mit dieser Vorerkrankung die nächsten Monate, also bis zum Impfstoff eigentlich, ne? Das ist das Problem.
Ja.
Also, und jetzt weiß ich eben nicht, wie das ist, wenn man jetzt probt oder wenn jetzt so die Fallzahlen ein bisschen zurückgehen. Da muss ich mich nochmal gut absprechen mit den Ärzten, wie ich mich dann verhalte.
Ist das quasi auch mit dem Grund, weshalb du gesagt hast, so, ich gehe jetzt in meinen Zweitwohnsitz und gehe da jetzt auch erstmal nicht mehr weg nach Berlin, weil einfach das Risiko in Berlin zu hoch wäre, sich zu infizieren?
Ja, natürlich habe ich die Möglichkeit, das kommt natürlich auch dazu, aber das war keine Frage, hierher zu ziehen. Also, weil da einfach frische Luft ist und gute Luft und man kann rausgehen, man ist nicht eingeschränkt, man hat nicht seinen Balkon und dann war's das, sondern man kann Ausflüge machen, mit dem Fahrrad fahren, man kann im Garten Purzelbäume schlagen, also es geht alles. Ne?
Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du das jetzt auf, weiß nicht, monatelang da aushältst. Also vermisst man Berlin nicht auch dann?
Nein. Wenn ich in Berlin keinen treffen darf oder wenn es alles so scheiße ist da oder auch so eng aneinander. Also Berlin macht ja dann Spaß, wenn man unterwegs ist, wenn man sich treffen kann. Und wenn man das nicht darf oder in Kneipen nicht sitzen darf oder Theater spielen darf, dann kann ich das auch von hier machen. Hier ist besser dann.
Das Programm, das du jetzt gerade absagen oder beziehungsweise verschieben musstest, ist dein neues Soloprogramm, das Münchhausen-Konzert. Ist das auch eine Anspielung auf die, ich habe mir mal deinen Instagram-Account angeschaut und da hast du so Bowls gemacht, zum Beispiel Toilettenbowl und solche Dinge. Ist Münchhausen in diesem Zusammenhang also eine Anspielung auf eine Scheinwelt, die wir auf Instagram oder in Social Media erleben, oder?
Ja, das kommt alles im Stück vor. Also diese Bowls ziehen sich durch ein ganzes Stück und das Instagram ist ein Faden, wo er sagt, da kann man schön lügen oder da wird irgendwas behauptet, was man vielleicht nicht ist oder man inszeniert sich da. So, das ist aber das ein Strang von dem Abend.
Das ist ein Strang und ein zweiter Strang, wenn es um Lügen geht, wahrscheinlich dann Verschwörungstheorien, oder?
Ja, es ist die Verschwörungstheorie heißt Pamela Reif. Also kennst du die?
Die kenne ich, aber die hätte ich jetzt nicht mit Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht.
Die hat die Bowls ja ins Spiel gebracht. Die hat die Bowls, You Deserve This, ihr berühmtes Kochbuch. Und das mache ich alles. Ich mache jetzt Porridge am jeden Morgen. Das hat ja auch was, ja. Genau, und das ist halt so diese ganzen Barbies, die da rumlaufen auf Instagram. So. Und es kam wirklich daher, dass meine Managerin gesagt hat, meine Agentin gesagt hat, geh doch mal zu Instagram und wir müssen da was machen. Und das ist so, da kriegt man ein jüngeres Publikum. Ne? Und ich habe das alles. Das ist eher so ein Witz dabei, dass man das jetzt auch mal macht. Das war's jetzt.
Okay, also du machst jetzt nicht Porridge zum Frühstück und Bowls zum Mittag und fotografierst.
Doch, mache ich, aber ich fotografiere sie nicht mehr. Also das war wirklich nur für das Stück und dann war die Premiere da und dann habe ich gesagt, so, das war's jetzt. Und das war die Stückvorbereitung. Und das ist wirklich in der Inszenierung vorkommt, ne? Dass ich also da der große Bowl-Experte bin und die Bowls durch die ganze Welt laufen und überall auftauchen, ne? So. Und es geht, also die Fantasie ist sozusagen, es geht dieses geordnete Essen, ne? Das sind eher so diese Frühstücksbowls, die kriegt man immer hier bei Coffee Fellows, die so ganz geometrisches Essen haben. Die haben so die runde Bowl und dann ist die Banane eben ganz gerade so. Und dann ist so dieses Superfood, alles in so Reihen, das ist ganz geometrisch geordnet, ne? Das finde ich also, da könnte man stundenlang drüber reden, was das wieder heißt, also.
Hast du das in deiner künstlerischen Karriere auch vor Corona mal gemacht? Also wirklich so bewusste Auszeiten, um auf neue kreative Ideen zu kommen?
Ja, nur wegen meines Schlaganfalls. Deshalb kommt mir das so vor, dass es jetzt wieder so ist. Da habe ich wirklich ein paar Monate pausieren müssen.
Ja.
Und so fühle ich mich jetzt auch gerade. Okay, dann mache ich jetzt Pause. Das war vor 3 Jahren und da wurden halt alle Konzerte abgesagt. Kein Problem. Man ist ersetzbar und verschoben und dann habe ich halt hier auch in Brandenburg rumgehangen, ne? Und das war gar nicht schlecht. Dann habe ich mir gute Sachen ausgedacht. Hatte mal Zeit, Wege zu gehen, die sonst dieser ständigen Ablieferungstermingeschichte nicht passieren, plötzlich krude Ideen zu entwickeln. Wie früher vielleicht. Oder dass man so auf Gedanken kommt, die nicht gleich wieder ein Ergebnis haben, eine Premiere. So. Das war ganz gut.
Ja, was zum Beispiel?
Na, zum Beispiel das Eier-Musical, was ich dann jetzt letzten Herbst gemacht habe, also dass man die Weltgeschichte mit Eiern erzählt. Das ist, also ich bin wieder ins Puppentheater gegangen und ich habe gedacht, man geht der Kreativität auf die Spur. Also ich habe dann so Sachen gemacht, dass ich sagte, jetzt nimm ein Ei und dann google mal, was da rauskommt. So, da stand dann sorbische Ostereier, ne? So als erstes. Und dann habe ich, aha, und dann bin ich da hingefahren. In die Sorbei. Ich bin da hingefahren, habe mich einfach auf so ein Dorf gestellt, auf so einen Ostereiermarkt und habe gedacht, was machen wir denn jetzt? Und das war so wie so eine Irrfahrt. Man folgt den Ideen, also den Eiern. Ne?
Ja.
So, man weiß noch gar nicht, was dabei rauskommt. Und dann habe ich mir Eierbücher gekauft. Dann habe ich, ohne zu wissen, wohin das führt. Ne? Das heißt, man hat, das ist so eine Zeit gewesen, wo ich mich, klingt jetzt blöd, mich mit Eiern beschäftigt. Also, und dann kam irgendwann, wucherte das alles so im Kopf rum und sagte, ich mache jetzt da die Weltgeschichte von der Schöpfung bis heute mit Eiern. Und das habe ich jetzt gemacht und das ist ein sehr schönes Stück geworden. Und das meine ich nur als Beispiel, wie man so, dadurch, dass die Zeit vergeht und man nicht eben auf Sendung ist, das nächste Instagram-Post und das nächste Ding raushauen und jetzt ist wieder eine Premiere, hier noch was, dann noch die Anstalt, hier noch tak, 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 sondern man macht einfach mal Pause und tut mal durchziehen hier oben. Ne?
Ja, entsteht Kreativität aus Langeweile?
Nein, Kreativität entsteht meistens durch Arbeit. das ist die eine Seite. Man darf es geht darum, man muss Disziplin entwickeln, dass man diese Langeweile nicht, dass man sich nicht fallen lässt, sondern man muss kommen lassen trotzdem. Ne? Aber ich glaube, das Entscheidende ist, man muss kein Ergebnis produzieren am Tag. Man muss jetzt nicht eine Premiere machen oder mal auf Sendung gehen, sondern man kann es erstmal bei dem Ding belassen, man kann vielleicht was aufschreiben, aber man arbeitet weiter. Das ist das Wichtige.
Was dich ja auch sehr geprägt hat, war tatsächlich dein Zivildienst in der Psychiatrie.
Ja.
Inwiefern?
Ich komme ja aus einem recht geordneten Elternhaus und da war das halt ein Wunsch von mir. Ich wollte dahin, wollte so die Gegenseite sehen, also von der Welt da draußen oder die ich bis jetzt kannte und also von Leuten, die weggeschlossen werden. So, und das habe ich dann alles sehen dürfen. Also ich war auf so einer geschlossenen Psychiatrie und habe dann da 15 Monate war das damals noch verbracht und habe sehr viel gesehen und mich auch mit vielen eingelassen, sagt man so, oder unerlaubterweise, so was man nicht tun darf. Ne? Dass man sich also dann auch, wenn die dann rauskamen, in der Stadt getroffen hat, da kam es halt wieder rein, da gab es Probleme, weil man die kannte. So. Und ich habe halt den Arzt, habe gesagt, ich hätte gern, darf ich die Krankenakten lesen? Ne? Also das war ja auch noch, was man eigentlich nicht darf. Da hat er mir die gegeben und ich habe dann in diesen Krankenakten gelesen, die waren teilweise noch mit Heil Hitler unterschrieben bei den alten Leuten damals. Ne? Und dann sieht man dann den alten Mann vor sich, der da rumsabbert oder der nicht mal richtig reden kann. Dann sieht man, was der alles gemacht hat. Man liest die Krankenakte, während er davor sitzt als ein Häuflein Elend da. So, das waren so Bilder. Und das war halt, dann gab es diese manisch-depressiven Leute, die also Schübe hatten. Ne? Und das war auch noch aus so einem jugendlichen Leichtsinn raus. Ich habe immer mitgeschrieben. Ne? Ich habe so, was sie gesagt haben, wie so ein Theaterstück. Diese unglaublichen Sätze, die ja, da rausgehauen haben. Diese Brüche, ne? Dass man sagt von, also irgendwas ganz Bescheuertes, dann was ganz Weises, was ganz Tiefgründiges, neben so einem Rotz, dass man einfach, die Sachen sind bruchlos nebeneinander. Sie in einem, und wenn man das so liest, das war wunderbar. Das war so Poesie hoch drei.
Aber hast du das gemacht, während du bei den Patienten warst? Weil gerade wenn die irgendwie paranoid sind, dann haben die sich sicherlich nicht gefreut, wenn da jemand mitschreibt.
Teilweise ja. Die wollten das auch, haben auch diktiert, die haben so sagen irgendwas, die haben sich ja auch gefreut, dass man sich mal kümmert um die. Ich war ja richtig gierig nach den ganzen Geschichten.
Ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Ich habe damals nach meinem Abi als Assistant in Nursing gearbeitet in Psychiatrien und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ich habe die Krankenschwestern immer als sehr distanziert empfunden und hatte das Gefühl, ich setze mich jetzt wirklich zu denen hin und kümmere mich um die und war danach aber komplett fertig irgendwie und hatte das Gefühl, ich habe mich komplett irgendwie, ich habe alles dagelassen, weil du ja am Ende super wenig zurückbekommst, also weil du auch sehr wenig Fortschritte erreichen kannst. Ne? Wie ist es dir da gegangen?
Es ging mir auch so, dass die Pfleger, die waren aber auch alle sehr, sehr, sehr fertig, glaube ich. Die haben alle nach Strategien gesucht, damit sie da überhaupt arbeiten können. Ja. Ne? Dass die haben immer so gesagt, ja, wenn ich hier die Tür zumache, diese geschlossene Anstaltstür, dann bin ich privat, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Oder die waren noch, viele haben gewechselt oder haben sich aus dem Medikamentenschrank bedient. Das war alles sehr, man ist ein super harter Beruf. So. Und ich war halt 15 Monate Zivi und habe da immer so rumgehampelt und fand die Pfleger eben, habe gesagt, das sind die Bösen. Ne? Hier sind die Patienten, die weggeschlossen werden. Das sind die Armen und die wahren Verrückten sind draußen. Ich habe, was ich da geredet habe. Und ich war halt sehr emotional und habe ich habe mich mit denen solidarisiert. Mhm. Ich habe Ich habe Drogen in die Drogenabteilung geschmuggelt. Ich war also wirklich auf deren Seite, was natürlich, was überhaupt nicht ging. Ne?
Ja.
Und dann hatte ich also am Ende auch Probleme mit der Polizei. Die kamen dann in mein Diakonissenheim, wo ich dann welche untergebracht hatte. Also das war alles sehr, ja, es war so ein Kriminalfilm dann auf einmal. Und das, also ich habe es als Film gesehen, ne, auf einmal. Und aus dem ich nicht mehr rauskam auch. Ne?
Ah, also du warst dann quasi in diesem Film, du musst jetzt die Patienten retten, die da zu Unrecht in dieser Psychiatrie sind.
Genau.
Ah, krass. Genau. Und wie bist du da wieder rausgekommen aus diesem Film?
Also es ging dann ziemlich hoch her. Es gab eine Frau, die bei mir gewohnt hat, die auch nicht mehr geschlafen hat und die dann die wollte dann in die Psychiatrie, weil die konnte nicht mehr und die hat dann irgendwie die Scheiben eingeschmissen beim Empfang, ne? Also beim der Psychiatrie und wollte, lass mich rein. Und die ließen die aber nicht rein. Also das war absurd. Also dann ist sie wieder zu mir gekommen und dann hat sie mich mit Messern bedroht und irgendwann habe ich dann die Polizei geholt, die ich ja vorher immer von ihr weghalten soll. Mhm. Und dann ging es nicht mehr, ne? Und dann gab es halt die Probleme und dass ich halt keine Grenzen kenne, ne? Und das ist mir nachher noch ein paar Mal passiert, dass ich eben diese Solidarität hatte und nicht diese Grenzen hatte oder die professionellen Grenzen, ne, die es braucht, um überhaupt da zu arbeiten, ne? So. Das war genau die Lage, ja.
Okay, also du hast Patienten bei dir zu Hause versteckt, die dann nachher nicht mehr, warum ist die dann nicht mehr reingekommen in die Psychiatrie?
Also, oder sie hat es erzählt, also sie hat, als sie kam, sie ist weggelaufen nachts, hat und dann kam sie, sagt, sie hat erzählt, sie hat da einen Stuhl oder irgendwie einen Stein in die Scheibe geschmissen und hat um Einlass gebeten und sie haben sie abgewiesen. Und am nächsten Tag komme ich hin, tatsächlich war die Scheibe kaputt. Also wer weiß, ob sie das war oder nicht. Also, das sind ja auch alles Verschwörungstheorien, die zu 80% stimmen, ne? Was die erzählen. Ne? So.
Ja, okay. Also und spielt das nach wie vor auch noch in deinem Münchhausen-Programm dann eine Rolle, wenn du jetzt gerade von Verschwörungstheorien sprichst?
Also es ging bei Münchhausen eher darum, dass man sagt, wenn man das alte Buch liest, ist es so, damals haben die Leute sich amüsiert, dass da jemand gelogen hat, offensichtlich gelogen hat, und haben sich damit den Abend verdödelt, dass man sagt, das sind so Lügengeschichten. Und wie man das so hinkriegt, heute war die Frage, dass man, und ich erzähle eigentlich fast nur die Wahrheit, aber so, dass es keiner glaubt. Das ist die Änderung. Ah. Ja, dass man sagt, das sind alles Geschichten, die sind fast alle wahr. Und dass man sagt, aber die sind so erzählt, die sind so absurd, die stimmen aber fast alle, dass man also zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden kann. Und letztlich ist es egal, weil man sagt, es ist, Hauptsache die Geschichte ist gut erzählt. Ne? So, das steckt da so drin.
Ja.
In Zeiten von Fake News und Trump ist natürlich die Lüge nicht mehr so aktuell oder nicht mehr so wie damals, weil sie eben schon so eingespeist ist. Sie ist so ein Teil davon. Und also das war das große Problem, wie man das aktualisiert, wie man das nach heute trägt. Mhm. Und mein Ansatz für das Stück war, ich erzähle die Wahrheit.
Und was ist das für eine Wahrheit, die so absurd ist, dass man sie nicht glauben kann?
Also man erzählt Geschichten. Die einen sind Geschichten von früher, von Indianern zum Beispiel. Das war ein Paar zum Beispiel, dass man sagt, man redet über den Osten. Es gab so Indianistikvereine, kennst du die?
Nee.
Jeder Ort, also in Dresden, in Schmalkalden, in Riesa hatte einen Verein. Ein Indianerverein. Das war in der ganzen DDR groß in Mode. Die hießen dann auch so, die hießen Dakota Risa und Schmalkalden Apachen. Also die hatten immer so, und die hatten, es war so ein Club, ne? So ein Hobbyclub. Und die haben sich, haben ganz genau diese Kostüme nachgeschnitzt und haben sich dann die Tänze gelernt, haben auch gern getrunken und haben sich dann getroffen so. Und es gab auch Leute, die waren ganz alternativ und die leben da. Ohne Strom und Wasser, Wasser schon, aber ohne Strom. In irgendwelchen Erdhöhlen haben die da sich zurückgezogen. Das ist diese Indianerszene.
Okay.
Und dann gab es, die natürlich durch die Wende natürlich so einen Knacks gekriegt hat. Mhm. Weil dann plötzlich konnte man reisen und konnte dann die Indianer im Reservat besuchen. Und dann waren viele ganz, haben dann die Realität gesehen, den Realitätsschock. Und haben denen die Tänze beigebracht, die sie gar nicht mehr konnten, ne? Und haben gesagt, so geht das bei euren Tänzen. Und dann haben die das da vorgetanzt aus der DDR. oder haben die Kostüme nachgeschnitzt und so. Die konnten das besser als die Indianer. Und das sind so Geschichten. Es gibt so einen, von dem ich jetzt erzähle, der hat einen Potlatch veranstaltet. Also da haben sich Stämme getroffen, Indianerstämme, und haben sich beschenkt. Und dann, es ging immer weiter. Der eine hat 3 Bisons geschenkt, der andere sagt, nimm 10. Und dann haben die irgendwann, nimm meine Zelte noch, meine Speere, die haben sich immer übertroffen im Schenken, ne? So. Und dann haben die tatsächlich, also gibt es Berichte, als letztes Mittel die Geschenke angezündet. Die haben das gesamte Hab und Gut vernichtet, und dann hatten die nichts mehr. Und hatten immer gesagt, ich bin so frei. Ja, um zu sagen, ich bin so frei. Das ist Generosität, ne? Also es ist eine Auslegung. Und es gibt einen Stamm in Pasewalk, nämlich in der DDR. Da wollte einer das nachmachen. Und der hat über 10 Jahre, von 1979 bis 1989, hat er Güter gesammelt. Er hat Trabants gehortet, hat Ladas, hat Wartburgs, Radios, teure Sachen aus der DDR gesammelt, hat 50.000 Ostmark darauf verplempert, hat es also in seinem Schuppen einfach nur abgestellt. Ne? Hat einfach nur gehandelt bei den Russen hinten und so. Und dann gab es 1989 im Mai ein Treffen von allen Indianistikvereinen, die haben sich in Pasewalk getroffen. Und dann hat er plötzlich diesen Riesenhaufen von Gütern da aufgestellt und hat gesagt, herzlich willkommen in Pasewalk, und hat den angezündet. Ne? Und dann gab es also ein riesiges Feuer, ne? Und die konnten nicht mehr. Das war der Potlatch in Pasewalk. Und das sind so Geschichten, wenn man die hört, das glaubt man nicht. Aber das finde ich eben interessant, ne? So.
Okay, also echte absurde Geschichten, kommt daher eigentlich auch dein Indianer-Schmuck?
Mein Vater war Karl-May-Freund, also Karl-May-Forscher, der hat auch wirklich Vorträge gehalten, in so einem komischen Dress, der hat sich so zurechtgemacht, wie Karl-May mit so einer Silberbüchse, stand er da vor so Leuten, die dann gelauscht haben. Und der hatte so die Gesamtaussagegabe von Karl-May in seiner Wohnung und hatte alle 100 Bände und hat so komische Krummsäbel gehabt in seinem Wohnzimmer. Und daher habe ich so, daher kommt diese Sache mit Karl May, dass ich sagte, was ist das denn? Was ist das heute? Interessiert ja keinen mehr, glaube ich, oder immer weniger Leute. Und das ist so eine Reminiszenz an früher.
Ja, ich finde das total spannend, was du erzählst, weil tatsächlich ist es so, dass meine Mama und auch mein Opa eine große Faszination hatten für diese Geschichten und die Filme. Und wir ja jetzt aber in einer Zeit leben, wo wir wissen, okay, das ist, die Kinder sollen sich nicht mehr als Indianer verkleiden, weil das ist rassistisch. Wie blickst du darauf?
Also ich finde das ein bisschen zu heiß gekocht. Also ich habe ja auch in meinem Gästebuch, also gibt es so Anschuldigungen, auch schon seit 10 Jahren, also von eher mal nicht Indianern, sondern Indianerfreunden oder so Vereinigungen oder so einzelnen Leuten, die eben sagen, kulturelle Aneignung und so. Aber das ist ein bisschen platt, finde ich, weil das ist so, man nimmt einfach den Schmuck, man darf den nicht tragen, sagen die dann. Oder das ist so Kinderfederschmuck, und ich erzähle da ganz andere Geschichten zu. Das ist ja, nee, ich sage, das lehne ich ab, dass man so generell als Rassist beschimpft wird, weil man da diese Geschichten erzählt im ganz anderen Zusammenhang. Lehne ich diese Form von Kritik ab, also wenn es darum geht, dann man darf das nicht mehr. Man darf es nicht mehr zeigen, man darf es nicht mehr tragen.
Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, weil wir das nicht ganz ausgediskutiert haben, als du quasi diese Abgrenzung zu den Patienten nicht mehr hattest. Kam das dann tatsächlich durch die Geschichten mit der Polizei, dass du das realisiert hast? Hat man gesagt, so, jetzt müssen wir auch mal mit dem Reinhard in Therapie gehen?
Das war so ausgegangen, dass ich also sehr durch den Wind war danach und gedacht hatte, ich bin nichts, also ich habe überhaupt keine Meinung. Also wenn, die können machen mit mir, was sie wollen, die Patienten, weil ich so auf deren Seite bin, ich habe überhaupt keine Abgrenzung. Und das hat lang gedauert. Ich habe dann noch später nochmal einen Freund, also wirklich, wenn man, den habe ich dann privat kennengelernt. In Berlin. Und der ist dann auch psychotisch geworden. Und ich habe bis zuletzt ihn versorgt mit Lebensmitteln oder so. Nur damit er nicht in diese Anstalt kommt, ne? In die Charité. Mhm. Und das war aber genau der Fall, wo es dann zu spät war fast. Oder dann, und nach dem Fall habe ich dann gesagt, es muss Grenzen geben. Mhm. Also ich war sehr weich. Ich war sozusagen richtig nicht vorhanden mehr, habe ich so gedacht. Ne? Ich trage den Menschen die Tüten hinterher und helfe ihnen, nur damit sie nicht da reinkommen.
Aber warum war es denn da so schlimm?
Naja, es hat natürlich, wie soll ich sagen, es hat natürlich was von Wegschließen. Oder es hat davon, dass, was du sagst, dass die Leute, das heißt ja auch Drehtürpsychiatrie, dass man da wieder immer, es gibt keinen, Es gibt keinen Fortschritt. Ich bin da reingekommen, da hat der Patient geschrien wie am Spieß. Und ich bin rausgegangen am letzten Tag, da war derselbe Patient immer noch da im Bett, hat geschrien. Es gab keinen Fortschritt. Ja. Der einzige Fortschritt war tatsächlich der bei alten Leuten, die dehydriert waren. Den hat man eine Kanne Wasser reingegossen, Infusion. Am nächsten Tag haben sie sich entschuldigt und sind nach Hause gegangen. Das war eigentlich ganz schön. Die haben dann so, ach, was habe ich gemacht? Ich habe geschrien, ich habe gepöbelt. Nee, und dann waren die geheilt, entlassen. Ne, so.
Ja.
Aber diese, viele von den anderen Patienten waren ja auch wirklich Langzeitpatienten, die dann kam und das Leid zu ertragen auf eine längere Dauer. Ich war dann auch froh, die Zeit war auch reif zu gehen dann. Also weil ich hab's versemmelt insofern, ne? Mit meiner Gutmenschlichkeit, dass man sagt so, also es war gut, ich muss dann in die Außenwelt, ich muss in die Realität zurück. Ne?
Ein großer Teil ist natürlich dein Humor und deine Arbeit als Humorist und diese speist sich ja tatsächlich auch aus Krisen und Niederlagen. Was glaubst du, kannst du jetzt aus dieser aktuellen Krise ziehen?
Die Frage kommt zu früh. Ich bin noch nicht an so gewissen Schmerzpunkten angelangt, bis auf das flattert eher so durch die Luft, dass man sagt, das dauert vielleicht 2 Jahre jetzt oder anderthalb oder dass der Beruf wirklich das letzte Rad am Wagen ist oder dass man so, Mails kommen dann an, der Theaterstückverlag präsentiert Corona-Tagebücher, jetzt schon, weißt du, nach 3 Tagen. Die Autoren schreiben das alles und dann denke ich mir, was soll ich da noch schreiben? Dann züchte ich lieber Tomaten. Also das heißt, es ist zu früh, um noch irgendwas Fundiertes zu machen da.
Ja.
Ich lasse es lieber.
Was so ein bisschen das Ziel auch des Podcasts ist, ist ja, Menschen Mut zu machen. Und gerade...
tatsächlich.
Ja, und tatsächlich sind da ja auch viele, die jetzt echte Existenzängste haben. Und natürlich gibt es auch viele, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, die Vorerkrankungen haben und sich jetzt ernsthafte gesundheitliche Sorgen machen. Kannst du denen einen Tipp geben, wie du damit gerade umgehst?
Na, was ich meinte, wenn ihr könnt, zieht aufs Land. Aber das ist natürlich so leicht dahergesagt, ne? Und was heißt Tipps geben? Das ist so schwer,
Oder wie machst du das persönlich? Also wie gehst du damit um? Weil es ist sicherlich nicht das angenehmste Gefühl, so auch wenn der Arzt sagt, du stirbst nicht.
Also ich versuche jetzt mich nicht in Kondome einzupacken oder irgendwie, ich versuche halbwegs noch zu leben und auch auf Leute zuzugehen oder dass man gewisse Mindestsachen trotzdem noch macht. So. Und dass ich nehme das tatsächlich ernst mit dem du stirbst nicht, dass ich sage, das geht schon. Ich sterbe nicht. Das ist natürlich auch so ein Mantra, aber dass ich sage, ich werde mich jetzt nicht hier isolieren für 2 Jahre. Ich versuche irgendwie weiterzuleben damit und Spaß zu haben noch und auf Leute zuzugehen. Also ich habe andere Leute, die ich treffe jetzt hier auf dem Dorf oder so, die haben auch so was an der Lunge oder so, die manchmal waren total ängstlich und machen gar nichts mehr und ich versuche das etwas gelinder zu machen. Also dass man doch noch auf Leute zugeht, dass man in die Städte fährt, um einen Plausch zu halten, einzukaufen, natürlich Distanz wegen mir oder mal mit Handschuhen, ne, zu Edeka. Und das andere ist mit dem Geistigen, dass man nicht auf die Rolle kommt, dafür ist es noch zu früh. Also diese Taktiken, dass man dann vor die Hunde geht oder dass man, das frag mich nochmal in 3 Monaten.
Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich.
Wenn mein Gemüse reif ist, dann frag mich das nochmal. Ne? Ja.
Genau, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Urlaub und viel Spaß mit deinem Gemüse. Dann sprechen wir uns später. Vielen, vielen Dank und ich freue mich dann auch auf das Programm, wenn hoffentlich bald die Bühnen wieder gefüllt werden oder es doch bald besseres Internet auch in Brandenburg gibt und wir deine Programme vielleicht online sehen können. Gucken wir mal. Danke dir, Reinald.
Tschüss, Melanie.
Ciao.
Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt ihm gern 5 Sterne. Ich würde mich sehr freuen und wenn ihr mögt, könnt ihr ihn natürlich auch abonnieren. Falls euch das Bild zum Ton interessiert, schaut gern auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Bleibt gesund, eure Melanie Stein.